Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Michael Bröker und heute ist Dienstag, der 19. Oktober. Christian Lindner, seines Zeichens FDP-Vorsitzender, probiert derzeit den doppelten Rittberger der Rhetorik. Er will im ARD-Interview natürlich nicht über Personalfragen sprechen, ist ja klar.
Für die FDP geht es nicht um Karriere und Posten.
Und muss dann trotz seiner inzwischen wirklich fest eingeübten und demonstrativen Bescheidenheit ein bisschen hinzufügen in Sachen Personal.
Wichtig ist mir nur eins: Jeder der drei Partner muss wirken können, muss Einfluss nehmen können. Es gibt das Bundeskanzleramt, es gibt das Finanzministerium, es gibt ein neues Klimaministerium. Und ich bin der Meinung, jeder der Partner muss eine Möglichkeit haben, auch gestalterisch zu wirken.
Christian Lindner sagt damit durch die gelbe Blume, das Kanzleramt für die SPD, das Klimaschutzministerium für die Grünen und das Finanzministerium für, Achtung, die Liberalen, also ihn. Was er damit bezwecken wollte, noch bevor die Ampelverhandlungen wirklich losgegangen sind? Naja, für Christian Lindner gilt längst ein neues Leitbild. Lieber gar nicht regieren, als ohne Finanzministerium regieren. Denn das liberale Herz, von den Mitgliedern bis zu den Funktionären, verzeiht es nicht, wenn der Chef dieses Mal die Steuerversprechen, also keine Erhöhungen, nicht selbst aus dem mächtigen Amt an der Wilhelmstraße überwacht. Den Fehler von 2009, den will er nicht wiederholen. Damals entschied sich der FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle in der Koalition mit der Union gegen das Finanzministerium. Er wollte den großen Auftritt, die roten Teppiche und die großen Fußstapfen der FDP-Ikone Hans-Dietrich Genscher. Westerwelle wollte das Außenministerium.
Deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik. Sie ist interessensgeleitet, aber sie ist auch ausdrücklich werteorientiert. Das ist der Kompass, der galt früher und der gilt auch in Zukunft.
Und was passierte? Prompt ließ der CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble die Liberalen 4 Jahre lang auflaufen. Die geplanten Steuersenkungen wurden einfach abmoderiert. Der Bundeshaushalt, so ist das nun mal, ist der Masterplan der Regierungspolitik. Und den kann eine Bundesregierung eben nicht ohne die Zustimmung des Finanzministers aufstellen. Ressortprinzip hin oder her. Zugleich ist ja auch der deutsche Finanzminister der inoffizielle Chef der Eurogruppe. Nichts geht in der EU wirklich ohne diesen Machtzirkel der europäischen Kassenwächter. Christian Lindner weiß also, in der Wilhelmstraße in Berlin-Mitte, da sitzt das wirkliche Nebenkanzleramt. Es war Peer Steinbrück, damals SPD-Finanzminister, der mit der Kanzlerin Angela Merkel vor die Kameras trat, um den Deutschen nach der Implosion von Lehman Brothers Sicherheit zu geben. Vor 13 Jahren war das.
Die Bundesregierung lehnt es ab, von diesem Bankinstitut in einer Art Mitverantwortung dafür gezogen zu werden oder dass Risiken einseitig auf den Steuerzahler darüber verlagert werden. Dessen unbenommen sind wir uns unserer gesamtstaatlichen Verantwortung bewusst, dass dieses Institut stabilisiert werden muss.
Und wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
Und es war Wolfgang Schäuble als Finanzminister in der Großen Koalition, der in der Griechenland-Krise die Feder führte, den IWF gegen alle Widerstände in die Verhandlungen der Staatsschuldenkrise mit einbezog und der wieder und wieder Fakten schuf und wie hier 2015 im deutschen Parlament erklärte, warum seine Sparpolitik auch die richtige für Griechenland ist.
Viele Verhandlungen in der Eurogruppe mit vielen Enttäuschungen und Rückschlägen, die übrigens alle immer dadurch verursacht waren, ausschließlich, dass Griechenland jeweils das nicht eingehalten hat, was abgemacht war. Es gab doch keinerlei Zusagen, die von irgendjemandem nicht eingehalten worden sind, außer von Griechenland. Doch das ist die Wahrheit, einfach nur die Wahrheit.
Darum also sagt Christian Lindner heute:
Für die FDP geht es nicht um Karriere und Posten.
Aber Finanzminister werden, das will er eben doch. Und die Grünen, naja, die ahnen allmählich, dass sie sich mit einem möglichen Klimaschutzministerium als zweitstärkste Kraft in der Koalition möglicherweise nur das drittstärkste Ressort ausgesucht haben. Robert Habeck, der Co-Parteichef, gestern dazu in der ARD.
Es ist, würde ich sagen, nicht hilfreich. Es gehört zur Fairness, zum guten Ton und auch zur politischen Klugheit, das jetzt nicht zu tun. Man erhöht im Zweifelsfall nur die eigene Fallhöhe.
Fazit: Ein schönes Selfie und ein solides Sondierungspapier machen noch lange keine Koalition. Die Wahrheit, ja, die liegt im Schlusskapitel der jetzt erst beginnenden Verhandlungen. Denn erst am Ende geht es traditionellerweise um die Ressorts und um die Ministerien. Dann wird die Frage aller Fragen diskutiert. Was wird aus mir? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Was bedeutet die mögliche Ampelkoalition für die Wirtschaft in Deutschland? Freie Fahrt für freie Unternehmer oder doch auch Bremsspuren beim notwendigen Comeback aus der Pandemie? Gestern Abend haben wir darüber mit Spitzenpolitikern und rund 40 Wirtschaftsvertretern auf der Pioneer One diskutiert und ihnen, den Unternehmerinnen und Unternehmern, die Gelegenheit gegeben, das Navigationsgerät für die nächsten 4 Jahre zu programmieren. Unter anderem waren dabei die Aufsichtsrätin der Fraport AG, Margarete Hase, FDP-Vize Johannes Vogel und CDU-Vize Jens Spahn, der angesichts der für ihn doch ungewöhnlichen Rolle als bald Oppositioneller fast nachdenklich wurde.
Wir haben echt Anlass zu Demut. Ich meine, wir haben irgendwie das schlechteste Ergebnis in unserer Geschichte. So, und ich finde, nach so einem Wahlergebnis, wo uns es offenkundig nicht gut genug gelungen ist, auch zu überzeugen, ist jetzt auch erstmal eine Zeit lang kritisch. Also das heißt ja nicht, dass wir jetzt sagen, alles super, aber ein bisschen zurückhaltendere Kritik angesagt.
Außerdem informiert uns Sophie Schimanski aus New York über das gestrige vielbeachtete Event von Apple in Cupertino. Wir staunen, dass in England jetzt die Türsteher vor den Diskos knapp werden und wir nehmen Abschied und ziehen ein letztes Mal den Hut vor einer großen Persönlichkeit der Zeitgeschichte. Wie hältst du es mit der Wirtschaft? So lautete gestern Abend die Gretchenfrage bei einem Hauptstadtspezial mit knapp 40 Pioneers an Bord unseres Medienschiffes. Zu Gast waren viele engagierte und kluge Unternehmerinnen und Unternehmer. Zum Beispiel Margarete Hase, Aufsichtsrätin der Fraport AG, ehemalige Vorständin der Deutz AG, außerdem der Präsident der Unternehmer NRW, Arndt Kirchhoff, FDP-Vize Johannes Vogel und CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn. Die Fragen, die wir diskutierten, lauteten: Bedeutet die selbsternannte Fortschrittskoalition eigentlich wirklich Fortschritt für die deutsche Wirtschaft? Und wie lässt sich der Wohlstand in einem Land sichern, das im Vergleich zu den viel dynamischer wachsenden Großmächten China und den USA relativ absteigt? Und wie reagiert eigentlich der Mittelstand auf die künftigen Koalitionäre? Wir haben die wichtigsten Stimmen des Abends für Sie hier im Podcast zusammengefasst. Los ging es mit Arndt Kirchhoff, dessen sauerländischer Autozulieferer, die Kirchhoff-Gruppe, mit einem Umsatz von 2,4 Milliarden Euro und 12.500 Mitarbeitern zu den führenden Familienunternehmen des Landes gehört. Herr Kirchhoff, Fortschrittskoalition nennt sich diese Partner, die jetzt da in die Regierung gehen wollen. Und wir haben immerhin schon ein 12-seitiges Papier vorliegen. Wie viel Fortschritt steckt da drin in dem Papier aus Ihrer Sicht?
Also ich finde für 12 Seiten eine ganze Menge. Und natürlich, unsere Erwartungen sind hoch. Wir haben großen Rückstand in allen Themen, die die Transformation betreffen. Wir sprechen immer von 4Ds, das sind die 4Disruptionen, das ist also Digitalisierung, Dekarbonisierung, Demografie, also das Thema, was dann bis zur Rente sich durchdekliniert, und die Deindustrialisierung, die Deutschland auch bedroht, auch Europa schlingert. Und wenn Europa schlingert, dann haben wir bei diesen Tendenzen zur Deglobalisierung, zu Protektionismus, haben wir einfach schlechtere Karten. Das haben wir in den letzten Jahren schon gesehen. Und die anderen sind am Sprung. Also China ist schon lange am Sprung. Und Amerika kommt auch zurück. Insofern, wir haben eine Menge aufzuholen.
Ja, die Wachstumsraten in Amerika und in China sind teilweise fast doppelt so hoch, auch die schon in diesem Jahr. Das heißt, dieser berühmte Satz der Kanzlerin, auch von Jens Spahn oft zitiert, wir müssen aus der Pandemie stärker herauskommen, als wenn sie hineingekommen sind, den lasse ich mal da stehen, den kann man sicherlich diskutieren. Noch eine Frage zu dem Papier, 12 Seiten, viele Themen schon mal angerissen. Was hat Sie positiv überrascht und was vermissen Sie?
Also positiv hat mich überrascht erstmal, dass es doch sehr schnell ging mit den Sondierungsgesprächen. Da muss man, glaube ich, allen dankbar sein und auch bescheinigen, dass sie doch den Ernst der Lage erkannt haben, denn Zeit haben wir nicht zu verlieren. Und ich finde auch positiv die Punkte, die wir auch als Wirtschaft und als Industrie ja ernst nehmen, angehen wollen, sind ja auch politische Beschlüsse, die dahinter stehen. Also wir wollen ja die Klimawende und deswegen sagen wir auch immer, was ist dazu nötig? Und da fehlen natürlich die Aussagen, wobei das erwarte ich nicht auf 12 Seiten, aber ich erwarte schon, dass man auch eindeutig jetzt mal einen Weg beschreibt, wie komme ich denn dahin? Dann kommt natürlich das Thema, wie bezahlen wir das denn alles? Wir sind uns, glaube ich, einig und da haben auch die Grünen dazugelernt, dass man nur mit einer starken Wirtschaft überhaupt das Geld generiert, mit vielen Arbeitsplätzen, nicht nur für die Industrie, um Innovationen zu finanzieren, sondern auch für den Staat, um diese enormen Kosten zu stemmen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, und auch da ist noch nicht viel zu gesagt, dass wir die Staatsausgaben, die, wo der, sagen wir, der Sozialhaushalt immer mehr zunimmt, nicht? Wir haben allein 100 Milliarden für die Rente mittlerweile da drin, und dass wir, ja, wie machen wir das denn, nicht? Denn da müssen wir Lösungen haben, das erwarten insbesondere die jungen Menschen. Und da haben wir interessante Vorschläge natürlich auch von Johannes Vogel, wie wir dort auch mal ein bisschen an den Kapitalmarkt rangehen können. Also da gibt es ein paar Dinge, wo ich glaube, wo man sich dann auch zwischen den drei Parteien drauf verständigen kann.
Mit dabei war aber auch Johannes Vogel, stellvertretender Vorsitzender der FDP, Mitverhandler der Ampel in den Sondierungsgesprächen, und der FDP-Politiker wehrte sich gegen die Kritik, dass das 12-seitige Sondierungspapier zwar sehr konkret wird bei grünen Lieblingsthemen wie Kohleausstieg und Mindestlohn, aber zu wenig bei den FDP-Themen. Darauf sagte er:
Die Leitplanken sind ja drin, also es wird keine Steuererhöhung geben. Und an anderen Stellen kommen wir, finde ich, auch mutig voran. Und ich lese das Papier nicht so, dass es jetzt unausgewogen wäre in seiner Konkretisierung. Ja, Mindestlohn habe ich mir so nicht gewünscht und ausgesucht, klar. Ist auch kein Geheimnis, nicht, ist ja bekannt, in welcher Position wir in den Wahlkampf gekommen sind. Bei der Frage Planungsbeschleunigung, Bürokratieabbau, wie kriegen wir Verfahren schneller? Die Parteien, alle drei Parteien haben sich das gemeinsame Ziel gesetzt, Planungs- und Genehmigungsverfahren mindestens zu halbieren in ihrer Dauer. Einstieg in die Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente ist ein sehr konkretes Ziel. Auch wenn da die Konkretisierung des Modells natürlich dann in den nächsten Wochen erst folgt. Und so könnte ich weiter durchgehen. Und ich glaube, dass das Papier da schon eine gewisse Ausgewogenheit erhält. Wenn man eine Koalition bilden will, die auch das Land voranbringt, die auch mehr ist als die Summe ihrer Teile, dann muss man das auch so ausgewogen machen.
Vielen Dank, Johannes Vogel. Ich würde jetzt gerne Herrn Minister Spahn in die Runde bringen und zunächst natürlich die Frage stellen, hat man sich so ein bisschen gedanklich schon darauf eingestellt, auf den berühmten Franz-Müntefering-Satz, Opposition ist Mist, oder hat einer wie Jens Spahn, der in seiner Karriere ja gar nicht erlebt hat, würde ich mal fast sagen, im Bundestag außer, glaube ich, 3 Jahre, dass die CDU nicht regiert, dass Opposition auch Lust machen kann?
Also zuerst einmal schön hier zu sein, zum Zweiten in einer besonderen Zeit, wo ich ja ehrlicherweise, ich meine, man muss ja auch noch gerade üben, ne? Fürs Bundesminister, Bundesregierung und gleichzeitig auf dem Weg in die Opposition ist ja irgendwie auch gerade eine besondere Zeit. Und das Kritisieren der Regierung müssen wir ja auch, muss ja dann auch nochmal wieder neu sich dann erarbeiten. Nein, ich habe 3 Jahre Opposition schon gemacht, 2002 bis 2005. Es gibt übrigens gar nicht mehr so viele Kolleginnen und Kollegen in der Unionsfraktion, die das erlebt haben, schon mal Opposition. Ich habe mal nachgeguckt. Und deswegen wird das für uns eine Riesenumstellung. Bis jetzt sind das ja in Wahrheit eher Phantomschmerzen. Aber der Schnitt wird natürlich kommen in dem Moment, wo der neue Kanzler, ein wahrscheinlicher neuer Kanzler dann vereidigt ist, eine neue Regierung da ist. Und dann ist auch für mich der Moment, wo es dann wirklich heißt, den Oppositionsmodus zu schalten. Ich halte jetzt nichts davon, das würde ich auch sagen. Ich finde, da gibt es eine gute amerikanische Tradition, weil es erstmal geht ums Land. Und ich wünsche erstmal jeder neuen Regierung, dass sie fürs Land Erfolg hat und das Richtige tut. Also jetzt gleich in Fundamentalopposition zu gehen, das finde ich, wäre nicht der richtige Ansatz, sondern jetzt schauen wir erstmal, was kommt. Bis jetzt ist das ein Papier, wo auch viel geprüft wird. Dann machen wir keine Koalition der Prüfer, sondern auch eine Koalition der Macher. So, das werden wir ja sehen dann. Und dann ist der Moment, wo es losgeht. Bis hierhin muss ich sagen, als ich das gesehen habe am Wir hatten kurz Kontakt, ich habe 3-mal lesen müssen, ehrlicherweise, aber wenn man dann doch mal ein bisschen tiefer einsteigt und dann jeden Satz liest und verfolgt, finde ich, hat das auch viele Aspekte, die wir wahrscheinlich ähnlich so im Ziel beschrieben hätten, wenn wir mitregiert hätten. Und da muss man jetzt auch einfach die Chance geben.
Zwischen der linksstrammen Linksagenda, wie es Herr Brinkhaus gesagt hat, und dem eigentlich ganz gutes Papier hätten wir auch verhandeln können, wie Sie es jetzt sagen und auch Armin Laschet gesagt, liegen ja Welten. Hat die Union sich nur nicht gefunden oder wisst ihr inhaltlich nicht, was die Union will, um jetzt die Punkte zu finden, die man kritisieren will?
Nee, das ist jetzt hier keine inhaltliche Frage, sondern erstmal eine Frage, finde ich, wie man in welcher Haltung, auch übrigens in einer Haltung, wo ich finde, wir haben echt Anlass zu Demut. Ich meine, wir haben irgendwie das schlechteste Ergebnis in unserer Geschichte. So, und ich finde, nach so einem Wahlergebnis, wo uns es offenkundig nicht gut genug gelungen ist, auch zu überzeugen, ist jetzt auch erstmal eine Zeit lang kritisch, also das heißt ja nicht, dass wir jetzt sagen, alles super, aber ein bisschen zurückhaltendere Kritik angesagt und jetzt auch einfach eine faire Chance. Ich meine, es ist jetzt auch nicht rot-rot-grün, es kommt jetzt auch nicht hier irgendwie der Sozialismus nächste Woche, ist jetzt auch Teil der Wahrheit. Und insofern werden wir das schon konstruktiv kritisch machen und geben dem jetzt einfach mal die Chance, sich weiterzuentwickeln und zu konkretisieren. Denn Planungsverkürzungen, die haben wir auch schon vielfach gefordert und wollten sie umsetzen. Und ich bin ja dann einfach jetzt gespannt, ob mit Olaf Scholz auf einmal Dinge gehen, die bei uns nicht gingen. Dann wäre ich ja positiv überrascht. Das wäre gut fürs Land.
Margarete Haase, Multi-Aufsichtsrätin, engagierte Unternehmerin mit österreichischen Wurzeln und ehemalige Managerin des Jahres, machte einen starken argumentativen Aufschlag.
Frau Haase, ich will mal eine Sache, ist klar, wir haben jetzt viele Großthemen, wir könnten über Digitalisierung reden, über Finanzpolitik. Ich will trotzdem im Klimaschutz beginnen, weil es eben auch selbst bei der Ampelkoalition ein Schwerpunktthema in den Sondierungen war und wir überraschende, klare Festlegungen jetzt im Papier haben. Nämlich Kohleausstieg geht vielleicht plötzlich doch bis 2030 und der Verbrennermotor sollte 2035 eigentlich auch nicht mehr neu auf den Markt kommen und die Solaranlagen müssen jetzt eigentlich auch aufs jede private Haus. Ich finde, da ist durchaus sehr viel Anspruch, Ambition und auch klare Festlegungen. Zugleich eben eine Wirtschaft, die sich gerade mühsam aus der Pandemie herauskämpft. Wir haben unfassbare Energiepreise gerade, Rekordpreise in Europa und trotzdem jetzt diese ambitionierten Ziele, die immer ja auch vor dem Hintergrund um uns herum bauen alle neue Kernkraftwerke. Wir nicht, wir schalten sie auch nicht wieder an. Schaffen wir das?
Die Gefahr ist, dass wir es ohne Wiederaufnahme der Kernkraft vielleicht nicht schaffen. Denn es macht keinen Sinn, sich Ziele zu stecken, die unrealistisch sind. Und tatsächlich finde ich das höchst ambitioniert, was da steht. Gut, Kohle idealerweise 2030 ist ja nicht festgeschrieben. Aber wenn wir dann einfach hinter andere Länder zurückfallen, nicht nur was Wettbewerbsfähigkeit betrifft, sondern sogar was Klimaschutz betrifft, dann glaube ich, stehen wir schon ein bisschen schwierig da. Und das Ganze sehr stark vom Staat und weniger vom Markt gesteuert und gelenkt. Das ist auch so ein Thema in diesem Papier. Es wirkt schon sehr dirigistisch und sehr, ja, wenig Markt, viel Staat. Und ich finde, das wäre so ein Angriffspunkt für eine Opposition. Sie lächeln. Denn das ist so ein Bekenntnis der FDP immer gewesen. Und das kommt ein bisschen zu kurz in dem ganzen Papier. Und was noch zu kurz kommt, die vielgerühmte Technologieoffenheit. Die sehe ich da auch nicht mehr so drinnen. Wenn man sehr genau liest, ist es schon ein bisschen damit gemeint. Aber das war ja auch ein ganz großes Thema, Technologieoffenheit. Also sehr ambitioniert, sehr schwierig. Und wenn das Wirtschaftsmodell der Zukunft ökonomisch, ökologisch, sozial sein soll, dann muss man da auf Ausgewogenheit achten. Und ich würde mich freuen, wenn in den konkreten Verhandlungen hier noch sehr, sehr intensiv an dieser Ausgewogenheit gearbeitet wird. Ich glaube, das täte sehr gut. Und ich räume ein, dass die Menschen, so scheint es mir, Aufbruch wollten. Aufbruch nach Stillstand, nach Rückstand. Aufbruch sozial abgesichert, beides. Und Aufbruch unsozial abgesichert hat einfach die SPD stärker rübergebracht im Wahlkampf als die Union, obwohl ja beide GroKo-Parteien den Aufbruch verhindert haben. Trotzdem, die SPD hat es besser geschafft zu sagen, hier ist Aufbruch und hier ist soziale Absicherung. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen wollen. Und auch diese Modernisierungsthemen in dem Papier, gesellschaftlich und Zuwanderung und Aktienrente und Bauen, Wohnen und auch was man gegen Geldwäsche machen will und Grunderwerbsteuer, so ein Schlagwort, so ein Halbsatz in dem Papier hat mir sehr gut gefallen. Nicht mit der Idee, dass die Menschen, die zum ersten Mal eine Immobilie erwerben, drin wohnen, das leichter haben. Also es sind schon ganz viele sehr gute soziale und auch Themen drinnen, die ein Booster sein können für Wirtschaftswachstum. Und ein Booster für Wirtschaftswachstum heißt ja dann im Endeffekt, dass auch mehr Steuern kommen. Und dann hat man mehr auszugeben und mehr Mittel zu finanzieren, ohne dass man die Steuern erhöht.
Herr Minister Spahn, wir machen ja Tradition aus dem Hauptstadt-Podcast, den Sie sicherlich alles kennen, an die wunderbare Rubrik Ein Satz zu. Frau Haase, das Ampelbündnis wird ein gutes Bündnis für dieses Land, weil?
Alle zusammen an der Zukunft des Landes und seiner Wettbewerbsfähigkeit arbeiten.
Ich behalte jetzt das Mikrofon, lieber Herr Vogel. Der Finanzminister muss von der FDP kommen, weil?
Ganz im Ernst. Ich fange heute Personaldiskussionen an.
Okay. Der neue CDU-Vorsitzende kann nur Jens Spahn heißen, weil...
Ich hätte jetzt noch gesagt, der Finanzminister muss von der FDP kommen, sonst werden sie nämlich am langen Arm verhungern. Aber unabhängig davon kann ich sagen.
Sie dürfen alles sagen.
Wie war die Frage, oder? Der Satz?
Warum der neue CDU-Vorsitzende unbedingt Jens Spahn heißen muss?
Es ist für jeden Christdemokraten eine Ehre, die CDU zu führen. Aber wir sind halt gerade auch in einer offenkundig schwierigen Phase und das regeln wir nicht auf der Pionierbahn.
Habe ich mir fast gedacht. Frau Dr. Haase, lieber Herr Minister Spahn, lieber Johannes Vogel, vielen Dank, dass Sie heute in unterschiedlicher Konstellation und unterschiedlicher Sensibilität da waren. Ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen Dank. Gut, vielen Dank. Fazit: Diese Koalition beginnt mit reichlich Vorschusslorbeeren, sogar aus der Wirtschaft. Aber konkret wird es erst dann, wenn regiert wird.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Gestern Abend hat die digitale Welt mal wieder nach Kalifornien geschaut. Denn Apple hat ein Event veranstaltet und schon in der Einladung dazu von neuer Dimension gesprochen, in die man vorstoßen wolle und eine Entfesselung sollte auch stattfinden. Na, das macht natürlich neugierig und wir haben uns gedacht, unsere Kollegin in New York, Sophie Schimanski, die müssen wir dazu direkt mal befragen. Guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Michael.
Wurde der Mund da vielleicht etwas zu voll genommen oder sind die Neuerungen von Apple, die dort präsentiert wurden, wirklich eine neue Dimension?
Ja, schon. Also ich fand am spannendsten eigentlich die neuen Chips. Also Apple baut jetzt seine MacBook Pros zum Beispiel eben mit den M1-Chips, mit dem M1 Max. Und die sollen weniger Strom verbrauchen als die Konkurrenz. Die sollen schneller sein vor allem. Und die neuen Chips sollen jetzt auch 70% schneller sein als die erste Version der M1-Chips, die Apple gebaut hat. Und damit machen sie sich unabhängig von Intel als dem bisherigen Zulieferer. Und so haben wir gestern auch eine positive Aktienreaktion gesehen. Die Aktie ist rund um das Event normalerweise eher flach, ist aber gestern doch spürbar angezogen.
Ja, und dann lass uns, liebe Sophie, noch eben über Disney reden. Einen Konkurrenten von Apple, zumindest was das Streaming-Geschäft angeht. Da wurde die Aktie jetzt herabgestuft. Warum? Was sind die Gründe dafür?
Ja, also ironischerweise ist es eben das Streaming-Geschäft, auf das hat Disney gesetzt eigentlich in der Pandemie, weil natürlich die anderen Bereiche, die Bereiche Erlebnisse wie die Kreuzfahrten zum Beispiel oder natürlich auch die Erlebnisparks, ganz klar angeschlagen waren von der Pandemie und deswegen hat man sich darauf konzentriert, naja, wir haben halt das Streaming-Geschäft und das profitiert sogar von der Pandemie, unser Disney+. Aber der Analyst ist jetzt eben in diesem Bereich zum Schluss gekommen, dass Disney+ nicht schnell genug wächst und sich das Wachstum verdoppeln muss, wenn sie eben mit Netflix mithalten wollen. Und das ist natürlich besorgniserregend, weil, wie gesagt, die anderen Bereiche, die sind noch viel deutlicher angeschlagen gewesen von der Pandemie und das Streaming-Geschäft war eben ein bisschen der Hoffnungsträger. Aber es reichte offenbar nicht aus, um diesen Analysten von Barclays zu überzeugen. Er hat die Aktie herabgestuft und das Kursziel ebenfalls runtergesetzt.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass eine Ikone der amerikanischen Außenpolitik gestorben ist. Er war ein amerikanischer Held. Mit all der Tragik, die eben in echten Helden angelegt ist. Colin Powell. Ex-General und der erste schwarze Außenminister in der Geschichte der USA, ist gestorben. Kaum ein Politiker verkörperte das Ideal von den USA als Land der unbegrenzten Möglichkeiten so sehr wie Colin Powell. Sein Vater war mit einem Bananenboot aus Jamaika nach New York gekommen und arbeitete viele Jahre als Lagerarbeiter in einer Textilfirma. Die Mutter dort ebenfalls als Näherin. Die Familie Powell wuchs in den armen Vierteln der Bronx auf. Der junge Colin ging zur Armee, um seinem Land, das ihm ein besseres Leben versprochen hatte, zu dienen. Er ging nach Vietnam und stieg später bis zum 4-Sterne-General in den amerikanischen Streitkräften auf. Ronald Reagan, der Präsident der Republikaner, machte den klugen Militärexperten schließlich zum Sicherheitsberater. Bei Reagans Nachfolger, dem Präsidenten George Bush Senior, wurde Powell Chairman of the Joint Chiefs Staff, der erste schwarze und jüngste Chef der amerikanischen Streitkräfte. Die Rückeroberung Kuwaits im ersten Golfkrieg war Powells erste Meisterleistung.
Colin Powell was Chairman of the Joint Chiefs of Staff at the time and described the war plan in unforgettable terms.
Our strategy to go after this army is very, very simple. First, we're going to cut it off and then we're going to kill it.
1996 und später 2000 wurde er als erster schwarzer Kandidat für das Präsidentenamt in Erwägung gezogen. Seine Frau Alma soll damals aber ihr Veto eingelegt haben. Es war George W. Bush, der ihn schließlich 2001 zum Außenminister machte.
I am honored to be given the opportunity to return to public service as the 65th Secretary of State.
Er war das diplomatische Gewissen der Bush-Regierung und agierte stets im Widerspruch zu den Hardlinern Dick Cheney und Donald Rumsfeld, die ihn später in ihren Biografien als Weichei titulierten. Im Irakkrieg wurde Powell im Volk geliebt für seine republikanischen Tugenden, Patriotismus, Fleiß, Disziplin, Bodenständigkeit, schließlich zur tragischen Figur. Es war Colin Powell, der die Unwahrheiten über die angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak 2003 im UN-Sicherheitsrat verkündete und damit der Welt eine Lüge als Argument für den Irakkrieg verkaufte.
Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction.
Powell stützte sich auf ein mit falschen Geheimdienstinformationen bestücktes Dossier von Vizepräsident Cheney und nannte seinen eigenen Auftritt später beschämend und den Schandfleck seiner Karriere.
So yes, I was more than embarrassed. I was mortified.
Powell blieb dennoch, oder gerade deswegen, ein amerikanischer Held. Er wandte sich schließlich gegen Donald Trump, als der mit verleumderischer Hetze durch das Weiße Haus stampfte. Er brach mit den Republikanern, als sie Trump 2019 erneut nominierten. Und er wählte schließlich selbst Joe Biden, den Demokraten. Colin Powell war ein Republikaner, nur eben am Schluss ohne Parteibuch. Er blieb ein Verfassungspatriot, ein Mann, der sein Land liebte, aber die Partnerschaft im Bündnis suchte. Er war ein enger Freund Europas. Der 4-Sterne-General bleibt also als Diplomat in Erinnerung. Nun ist Colin Powell im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Covid-Erkrankung gestorben. Rest in peace, General.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Briten nicht nur akute Probleme mit fehlenden Lkw-Fahrern und fehlenden Schlachtern haben. Jetzt kommt noch eine neue Berufsgruppe dazu. Eine sehr wichtige für die feierfreudigen Briten. Denn den Diskos und Pubs auf der Insel gehen die Türsteher aus. Die Corona-bedingte Schließung der Vergnügungstempel hat dazu geführt, dass viele dieser Türsteher sich andere Jobs suchen mussten. Naja, und in diesen neuen Jobs sich offenbar wohler fühlen, als in dem Job, in dem sie sich bei Wind und Wetter mit pöbelnden Gästen rumschlagen mussten, die nicht verstehen, dass gerade wirklich nur für Stammgäste geöffnet ist. Statt "Du kommst hier nicht rein" heißt es also jetzt "Ich komme nicht mehr zurück". Das hat natürlich Konsequenzen. Jeder fünfte Club oder Pub in Großbritannien kann momentan gar nicht oder nur eingeschränkt öffnen, weil die sogenannten Bouncer fehlen. Kein Sprit, kein Fleisch, keine Clubs und kaum noch Pubs. Das Leben auf der Insel ist derzeit ziemlich hart. Ein Lockdown ohne Lockdown. Ich wünsche Ihnen jedenfalls einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bis morgen, Ihr Michael Bröker. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, 'cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. If you need to fill the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. If you need to fill the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. Look, homie, ain't nothing changed. Roll down, G's up. I see exhibit in the cutting, man. If you watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few, but I don't walk with a limp. In the hood, in the LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But I live in New York, for sure, they tell you I'm loco. And the plan is to put the rap game in the choke. Oh, I'm fully focused, man. My money on my mind. Got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Woody, they buy, and they ready to go. Go find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in the getting rough. You can find me in the club.